Hallo und guten Tag und schlechten Tag auch und herzlich willkommen auf jeden Fall bei 1912, der ist von mit dem Podcast, an meiner Seite der Lukas.
Und an meiner Seite der Tobi.
Moinsen. Moin. Wir haben eigentlich uns hier zusammenfinden wollen, um zwei coole Spieltage der Mapner Herren zu besprechen. Das kriegen wir leider nicht hin.
Nein.
Wir besprechen stattdessen einen guten Spieltag und einen, wo wir uns fragen, was ist passiert. ihr habt es ja gemerkt, natürlich haben wir nach Ferl kein Podcast hingekriegt. Ihr habt da keinen verloren in der Liste. sondern wir haben uns gesagt, wir nehmen das beides jetzt hier Double-Feature-mäßig zusammen auf. Und
hatten gehofft,
ist vielleicht auch besser, denn vielleicht wäre die Euphorie zu groß gewesen, bevor die Ernüchterung uns so gar hat auf den Boden der Tatsachen knallen lassen. Aber gut, wir hauen einfach mal raus. Wir fangen mal mit dem SC Verl, oder?
Ja, erstmal kurz Info noch. Also wir besprechen die beiden Spiele der Männer. Und zum Schluss besprechen wir auch noch den Saisonstart unserer SV Meppen Frauen. Wir hatten auch schon den ersten Spieltag hinter sich und ein Pokalspiel. Und da gehen wir dann am Ende auch noch drauf ein. Das wollten wir jetzt immer so machen, in jedem Podcast halt auch über die Frauen sprechen, wenn sie dann gespielt haben. Aber beim letzten Podcast haben wir es einfach vergessen. Ja, aber genau, SC Verl geht los. Änderungen im Vergleich zum vorigen Spiel. Dombrovka wieder fit, durfte auf der linken Seite wieder rein für Gibi. Und Hemlein kam für Fedel. Man hat wieder auf das klassische alte System umgebaut. Also in Zwickau ist man da ja so ein bisschen auf die Nase gefallen. Mit dem 3-5-2 oder 5-3-2, wie auch immer, hat jetzt wieder auf 4-2-3-1, auf die klassische Aufstellung so umgestellt. Und das hat auch
ein. Ohne zu groß zu spoilern, womit mit Recht.
Ja, bei meinem Spiel auch wahrscheinlich dann. Ja, aber es war dann direkt ein gutes Spiel von Anfang an. Also man hat direkt Druck nach vorne gemacht, hat Verl so ein bisschen gezeigt, wie Drittliga-Fußball so ist. Also das war für die ja ehrlich gesagt auch neu, vor Zuschauern zu spielen, muss man mal ehrlich sagen. Letzte Saison ja aufgestiegen in der Corona-Pandemie-Zeit. Und da ja, das Spiel vor den meisten Zuschauern im letzten Jahr wahrscheinlich auch in unserem Stadion, vor 2300. aber da hat Verl Mittel gefunden, uns an unser Spiel zu hindern und hatte dann relativ viel Spaß in dem Auswärtsspiel wahrscheinlich. Und jetzt hatten wir mehr den Spaß, weil wir die auch wirklich niedergebrüllt haben sozusagen.
Ja, mit der zweieinhalbfachen Menge der Fans
halt,
ne?
Nee, genau. Und halt auch Verl mit 70 Zuschauern, wie es glaube ich in der Zeitung stand, dem nicht so viel entgegensetzen konnte und halt Verl auch so ein bisschen von dieser ganzen Atmosphäre so ein bisschen überrascht war.
Das ist immer interessant, ne? Bei unserem Zuschauer hat man das Gefühl, man würde runterreduzieren. Und wenn ich jetzt mich an die Kulisse von Verl erinnere, beziehungsweise in den Auswärtsgästeblock, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da 70 Leute standen. Aber gut, wenn es in der Presse steht, dann soll es wohl stimmen.
Ja, wahrscheinlich standen immer sehr gut. Standen wahrscheinlich auch nicht 70, aber bestimmt haben sich auch noch ein paar auf der neuen Tribüne eingefunden, sitzplatzmäßig.
Ja, das kann
vermute ich einfach mal, dass da auch noch ein paar saßen. Aber ja. Aber es war wenig los. Kein geordneter Support, organisierter Support, genau, so meine ich das. Aber gut, ich weiß nicht, ob Verl das überhaupt hat, aber naja. Kommen wir zum Spiel wieder. Direkt auch immer so ein Ding irgendwie gefühlt in jedem Spiel bisher. Der erste Ball, wenn wir Anschluss haben, geht immer direkt nach vorne. Man versucht direkt schon sozusagen ein Tor zu schießen quasi. Und die Marschrichtung ist immer ganz klar. Das ist eigentlich egal, ob es auswärts oder zu Hause ist. Es geht schon nach vorne. Das ist Unterschied noch zur letzten Saison. Und das gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Ja, aber in dieser Phase des Spiels haben wir auch Verl hinten reingedrückt, noch relativ ohne Torchancen zwar, aber man hat gleich versucht zu zeigen, hier, das ist Meppen, das sind die Zuschauer und das sind wir und ihr als Verl habt ihr nichts zu melden und keine Chance. Und das ist der Fußball, den wir eigentlich sehen wollen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das war schon beeindruckend, weil das kannte man aus der letzten Saison halt nicht und es war, oder sagen wir es anders, schon lange her, dass man sowas gesehen hat. Und das war wirklich cool, das hat richtig Spaß gemacht. Die erste Chance gab es dann auch in der 12. Minute durch Chris Hemlein, die noch am Tor vorbeigehen, wo wir noch im Stadion gesagt haben, okay, weit daneben und dann knallte der quasi gegen diese Stange hinterm Tor. Also war doch deutlich näher dran, als
wir es vermutet haben.
Ja. Die Perspektive lügte dann. Die etwas andere Perspektive in diesem Fall. Was aber schon klar wurde, also Ferl, ich habe vor dem Spiel zu dir sozusagen gesagt einfach, Ferl, wir sind eigentlich klarer Underdog heute, weil Ferl ein sehr, sehr spielstarkes Team hat. Letzte Saison haben sie ja wirklich auch gezeigt, dass in ihnen steckt, so als erst als Aufsteiger eine gute Saison gespielt, die zweitbeste Offensive und Platz 7. Das ist schon eine ordentliche Leistung, auch zwischendurch mal auf dem Aufstiegsplatz gewesen oder auch mal Erster, wenn ich das noch richtig weiß, zum Saisonstart letzte Saison. Und jetzt auch relativ souveränen Saisonstart hinter sich gebracht und trotz großem Umbruch im Team eigentlich den spielerischen Aspekt immer so, ja, trotzdem immer noch so im Vordergrund gehabt. Da habe ich gedacht, könnte schwierig werden für uns. Aber wir haben das ehrlich gesagt ganz gut gehandelt, bis auf in einer kurzen Phase in der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen nachlässig im Pressing waren. Und das zieht sich jetzt auch ins Mannheim-Spiel so ein bisschen hinein, dass wenn wir dieses hohe Tempo nicht, ja, ich sag mal so, lange gehen können oder lange gehen, kann das Spiel wieder kippen auf jeden Fall. Weil da, in diesem Fall, man hat quasi, ja, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch Pressing nennen kann, aber es war eigentlich quasi nur noch Koruk, der ein bisschen ja, auf den Ball gegangen ist. Aber wenn drei Ferler hinten sind und nur ein Meppner, dann können die natürlich sich den Ball hin und her schieben, Räume suchen, Ball aufbauen und alles. Und ja, das war in der Phase, hätte ich gedacht, wenn das jetzt hätte ein Tor werden können, das wäre fast eine gute Chance geworden. Also Ferler hat gut aufgebaut, hat uns ein bisschen so gelockt im Zentrum, so rausgelockt. Also unser defensives Mittelfeld, eigentlich eher unsere Innenverteidigung. Da konnte Rabiec den Ball relativ unbedrängt auf den völlig freien Lannert flanken, der verzieht. Und mich wundert diese Szene, weil wir haben ja gedacht, der steht heute gar nicht mehr, also in der ganzen Saison nicht mehr so frei, dass er den nicht einfach einschieben kann, aber das würde irgendwie in keinem Highlight-Video oder Rückblick-Video auf das Spiel irgendwie gezeigt, wo ich denke, Alter, das ist die beste Chance im ganzen Spiel gewesen und es sind noch zwei Tore gefallen sozusagen. Also das war schon nochmal, das war die eine Riesenszene, das ist sozusagen der Waldhof-Moment der Ferler, weil wenn die den reingemacht hätten, wir hatten ja auch gute Chancen bei Waldhof, wenn die den da reingemacht hätten, dann wäre es schon wieder ein nettes Spiel geworden für Ferl. Aber so, war das wirklich sehr interessant. Also er stand völlig frei und schießt den Ball dann eher ins Seiten aus, also wirklich sehr, sehr komisch, wie er den genommen hat. Aber gut, kann man sich ja nochmal angucken, wer möchte. Gut. Aber danach war das so ein bisschen das kurze Mini-Aufbäumen von Ferl. Und dann ging es für uns wieder weiter nach vorne. Noch nicht so, dass man sagt, wir hatten so krass viele Torchancen, aber man hat wirklich durch hohen mannschaftlichen Druck, sagen wir mal, wirklich sich immer dem Tor mehr angenähert. Hat auch etwas bessere Standards geschlagen als im Spiel gegen Zwickau davor. Ferl war aber auch gut in der Verteidigung, muss man dazu sagen. Also unsere Standards sind ja diese Saison noch nicht so der absolute Bringer. Da musste auf jeden Fall noch mehr kommen. Und ja, aber insgesamt muss man sagen, es sah auf jeden Fall alles schon deutlich besser aus, als das, was wir in Zwickau gesehen haben. Ja, und da können wir gleich eigentlich schon zum 1:0 kommen in der 30. Minute. Fehlpass beim Abstoß, wo der Torwart so weggerutscht ist, also werden wir Rasen gut gewässert, muss man sagen. Hämlein und Koruk leiten das Tor so ein. Koruk spielt auf Kolper, der sich so durcharbeitet. Also da hatte man immer schon gedacht, schieß doch. Ne? Aber er hat dann immer noch den Schritt gemacht gegen den Verteidiger, hat ihn dann gut ja, überlaufen quasi oder ausgespielt, also sich im Zweikampf durchgesetzt, sagen wir so, und der hat dann nur noch auf Tanko eingeschoben. Und der musste nur noch seinen Fuß hinhalten. Der hatte eigentlich am wenigsten an dem Tor sozusagen verdient, aber es war der Torschütze dann in dem Fall.
Ja, insgesamt ja trotzdem auch ein schönes Aufbauspiel gewesen und eine ganz hervorragende Torchance, die rausgekommen ist und zum Glück auch zurecht prämiert wurde da, finde ich.
Zurecht prämiert? Was meinst du?
Ja, dass sie das Tor gemacht haben auch.
Achso, die ganze Szene, ja. Achso, ich dachte mal Zanko jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da hat man jetzt die Früchte seiner Arbeit ernten können quasi. Ja, insgesamt zweikampfstark, Meppen, bissig, gedanklich, immer einen Schritt schneller, habe ich so das Gefühl. Das merkte man dann auch, dass Ferl dann sich mehr im Treten gefunden hat. Leidtragender war ja dann natürlich Blacher, diese eine Szene, wo er von Korbutz umgetreten wurde. Jetzt wissen wir, er hat eine Unterschenkelprellung. Gute Besserung. Ob es jetzt für Havelse schon reicht, keine Ahnung. Nur gelb, größte Fehlentscheidung des ganzen Spiels. Der Schiri war aber auch komplett überfordert mit dem ganzen Spiel. Eine unfassbar schlechte Schiedsrichterleistung, muss man hier einfach mal sagen. Weil, dass das klar rot war, ja, gut. Aber auch so insgesamt, schwierige Linie gehabt, sage ich jetzt aber mal. Also was der gepfiffen hat und da, wie er dann dafür gesorgt hat, dass sich das Spiel nicht so beruhigt. Gut, das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn die Zuschauer noch aufgepeitscht sind und alles. Aber Ferl, die dann immer mehr, wie gesagt, im Treten waren, war das halt schon schwierig. Also er hatte die Kontrolle relativ schnell verloren, aber nach dem Ding auf jeden Fall. Ja, Blacher musste auch ausgewechselt werden für Egerer in der 36. Minute. Ja, Egerer einen Top-Job gemacht in dem Spiel auf jeden Fall. Also wenn man einen, ich hab während des Spiels, glaube ich, gesagt, oder halt irgendwo mal, oder nach dem Spiel, keine Ahnung, wenn man einen Egerer in Top-Form von der Bank bringen kann, dann spricht das sehr, sehr für die Bank. Müssen wir in meinem Segment noch mal etwas anders drauf eingehen, sozusagen. Aber ja, Egerer hat Top-Job gemacht eigentlich. Ja, vor der Halbzeit hatten wir fast noch das 2-0 machen können. Das war ein interessantes Ding. Beimert, Hämlein und Koruk alle so mit beteiligt. Und Hämlein war es, glaube ich, als letztes, der den Ball versucht hat, über die Linie zu drücken, aber dann halt auf der Linie geklärt wurde. Und das wäre noch nett gewesen, das 2-0, weil dann hätten wir nicht bis zum Ende so extrem zittern müssen, sozusagen.
Ja, insgesamt wäre es auch verdient gewesen. Ich meine, man war immer, ich sag mal, am Vormarsch. Gefühlt mehr oder weniger auch, wenn du nur eine kleine Schwächephase hattest, gerade in der ersten Halbzeit, aber insgesamt hast du halt doch deutlich mehr Druck dahinter gehabt als die Ferler. Ich glaube, das war halt auch so die Geschichte, dass der halt auch aufrechterhalten werden konnte, weil du genau wusstest, das kann hier, eigentlich darf das sogar nicht nur 1-0 ausgehen, weil wir sind eigentlich irgendwie gerade überlegen. Und ich glaube, das war halt bei den Spielern so ein bisschen in den Köpfen drin, deswegen ja. Hat das ganz gut geklappt mit dem Aufrechterhalten des Pressings.
Ja.
Auch in der zweiten Halbzeit, ja.
Muss man sagen noch, auch Ferl musste verletzungsbedingt wechseln. Also Kolper hat sich ja auch noch während des Spiels verletzt. Er hat ja einen Außenbandriss, fällt jetzt 2 bis 3 Wochen aus. Ferl musste Akko nur ausgewechselt werden. Das hat man dem Spiel auch so ein bisschen angemerkt. Der war, glaube ich, noch vor dem Umtreten von Blacher musste er raus. Und das muss man jetzt mit Blick auch auf Waldhof sagen, könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum wir Ferl halt so klar dominiert haben in dieser Phase. Natürlich haben wir ein Top-Spiel gemacht. Ferl musste aber halt auch umstellen und das war für die dann wahrscheinlich auch nicht so ganz so einfach, weil deren Innenverteidiger hat vor dem Spiel sich auch noch das Kreuzband gerissen. Also da waren Verletzungssorgen groß und trotz unserer starken Leistung, wie gesagt, mit Blick auf Mannheim, wenn wir jetzt den Podcast ohne Mannheim aufgenommen haben, würde ich wahrscheinlich etwas anders über dieses Spiel reden, aber gut, es ist jetzt halt passiert. muss man sagen, trotz richtig starker Leistung ist das Spiel halt ja auch in unsere Richtung gekippt, trotz halt beider Ausfälle. Blacher und Kolper mussten ja im Spiel ersetzt werden. Zur Halbzeitpause musste Kolper dann raus. Da muss man einfach sagen, wir hatten Ausfälle, die hatten Ausfälle. Aber insgesamt hatte das Spiel schon Momentum zu unserer Seite angenommen, dass das immer noch für uns lief quasi, das ganze Spiel über. Ja, man hat den Gästen ein bisschen Luft zum Atmen gelassen in der ersten Halbzeit noch, wo man ihnen sozusagen Räume gegeben hat, die uns nicht wehtun und uns wahrscheinlich auch dann so ein bisschen mal zum Durchschnaufen ließ in der Zeit. Ja, Willi Evsejew kam rein, also für Kolper. Willi Evsejew, der in der Vorbereitung eher auf den Außen gespielt hat, musste jetzt wieder auf der 6 ran. Hat seinen Job auch wieder sehr gut gemacht. Hat seinen Job auch sehr gut gemacht, so wie Egerer. Also da habe ich nach dem Spiel gedacht, super, selbst wenn Blacher und Kolper jetzt aussehen sollen, das wusste man nach dem Spiel ja noch nicht, wie schlimm beide Verletzungen waren. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass die Blacher-Verletzung schlimmer ist als die von Udo Kolper, weil ihm habe ich das nur als Sicherheitsmaßnahme erst gesehen, aber dass der noch die Halbzeit zu Ende gespielt hat mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk, ist schon Hammer, muss man sagen. Aber dann hatte ich gedacht, gut, Evsejew und Egerer mache ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen, wenn die jetzt 1-2 Spiele oder 3 Spiele machen müssen zusammen. Nach dem Mannheim-Spiel muss man das, wie gesagt, auch wieder relativieren. Ja, aber zweite Halbzeit begann eigentlich so wie die erste Halbzeit. Starker Beginn, gute Chancen auch, also es zog sich einfach so weiter. Was sich da noch nicht so anließ, war dann der Chancenwucher, der sich dann über die ganze Halbzeit dann hinwegzieht und eigentlich auch so ein bisschen über den ganzen Saisonstart so hin, dass man zwar seine Tore macht, in jedem Spiel hat man ja getroffen bisher,
die nötigsten Tore macht, aber nicht das ausnutzt, was man eigentlich machen könnte. Ne?
Ja, genau.
Also das ist ja das im Prinzip, was ich auch gerade gesagt habe. Das war aber vielleicht dieser negative Gedanke, ey, eigentlich die Zahl, die auf der Anzeigetafel steht, die stimmt nicht, da muss noch was kommen. Und deswegen hat man vielleicht einfach weitergedrückt auch. Ne? Ja, ist dann in den Augenblicken vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn du halt zumindest schon führst, dass es halt nicht zu schnell zu eindeutig wird. Nachher kriegst du da dann noch irgendwie wieder einen verpult, weil du nachlässig wirst.
Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist halt, das hat Trico Schmidt im Interview hinterher auch sehr gut gesagt. Dieses Wechselspiel, Mannschaft spielt attraktiven Fußball nach vorne, Fans feuern an und so weiter. Das schaukelt sich positiv gegenseitig hoch und das ist halt das. Wir müssen über diese Saison, glaube ich, wenn man sich auch die Auswärtsauftritte anguckt, müssen wir halt über die Heimstärke wieder kommen, was eigentlich unser Ding war, halt in der Corona-Pause logischerweise nicht, wenn keine Zuschauer zugelassen waren, aber der SV Meppen braucht wie kein anderer halt Unterstützung von außen. Also unser Stadion entfacht ja wirklich eine Riesenatmosphäre und eine Riesenstimmung. Und davon lässt die Mannschaft sich oder kann die Mannschaft sich tragen lassen. Und das ist wirklich wahnsinnig geil, was wenn da einfach mal diese Stimmung abgefeuert wird und wenn das Spiel einfach auch gut läuft. Das ist einfach ein super Spiel. Ich habe dieses Spiel jetzt mit Sicherheit noch länger in der Erinnerung, dieses 2:0 gegen Fair. Muss aber sagen, dass die Qualität ein bisschen nachgelassen hat in der zweiten Halbzeit. Durch, ja, zwei Leistungsträger auf unserer Seite, die raus mussten, und halt einen Leistungsträger auf der gegnerischen Seite, da ist das klar. Also zwischendurch habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt ein Spiel. Also wir waren wirklich noch extrem drückend überlegen, das muss dazu gesagt werden. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, okay, das sieht jetzt ein bisschen aus wie Abstiegskampf. Weil, von Fair kam absolut nichts, gar nichts. Also gut, eine gute Chance in der 54. gab es, glaube ich, so insgesamt, was ich mir auch geschrieben hatte. Also sie war auch, hätte auch wirklich was werden können, aber durch individuelle Schwäche von Fair wurde das dann vereitelt sozusagen. Oder das war wirklich eher die Schwäche von Fair als unsere defensive Stärke, die aber insgesamt wieder mal sehr gut war im Spiel. Aber die dann diese Chance verändert hat. Und sonst kam von denen einfach absolut nichts, außer halt ja ein Foulspiel öfter mal. Ja, war auch so ein bisschen so, ich sag mal, vor der Auswechslung von, oder vor der Einwechslung von Guda, auch, muss man sagen, hat mir auch sehr gut gefallen im Spiel, viele kleinere Unterbrechungen, Spielzüge zwischen den Strafräumen, auch wo auch gute Bälle in Räume gespielt wurden, aber wo halt, die nicht so richtig verwertet werden konnten. Der Chancenwucher beginnt quasi erst ab der, ich würde sagen, ab der 70. Minute ungefähr. Weil jetzt kam dann die Einwechslung. Die ersten sozusagen in der Halbzeit, Guda und Dombrova kamen rein für Koruk und Hämlein. Beide sehr gutes Spiel gemacht, fand ich. Guda hat den Elfmeter rausgeholt und war insgesamt ein bisschen unglücklich, weil er ein, zwei Fehlpässe gespielt hatte. Aber er hat sofort frischen Wind gebracht und hat gemerkt, okay, er in der Sturmspitze in Anführungsstrichen hat Konter gut angetrieben. Das hat er noch besser gemacht als Koruk eigentlich, weil Koruk eigentlich meistens derjenige ist, der sich da ein bisschen fallen lässt und sich Bälle holt. Aber Guda ist immer derjenige gewesen, der den langen Ball nach vorne getragen hat. Wie gesagt, gab halt ein paar Fehlpässe und auch im Abschluss war er nicht ganz so gut. Aber was Konter Einleitung war ja wirklich top. Also da war er wirklich der Beste auf dem Platz, würde ich fast sagen. Ja, Dombrova hatte auch noch eine gute Chance. Im Abschluss leider schwach. Ich hätte ihm das Tor wohl gegönnt, weil er hat auch in der Vorbereitung ja gezeigt, dass er eigentlich einer ist, der gut Tore machen kann, aber hier hat er war ein bisschen unglücklich, war aber auch sein erstes Spiel, glaube ich, oder? Ungefähr?
Das erste.
Seine ersten Minuten, ja, oder seine ersten Minuten, die etwas länger waren. Vielleicht genau. Kam er mal rein in den letzten Minuten, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber ja, war insgesamt eigentlich ein ganz gutes Spiel. Wie gesagt, alle Einwechslungen waren eigentlich ganz cool und keiner ist so richtig abgefallen, aber ja, es zeichnete sich dann doch ab, dass jetzt so der Chancenwucher beginnt, also es wird ja jetzt so im Umfeld vielleicht auch so ein bisschen der Ruf wieder ein bisschen lauter, wenn da Koruk nicht trifft, dass wir wieder keinen Knipser haben. Ich will das noch nicht so hundertprozentig unterstützen sozusagen, aber ich kann das halt auch nachvollziehen, dass man, wenn man nur einen Stürmer hat und sagt, ja, wir haben aber auch noch Guda, wir haben aber auch noch Tanku, wir haben auch noch Dombrova und so, die dann halt, oder Krüger, die dann in die Spitze gehen können, bin ich auch nicht hundertprozentig zufrieden mit dieser Aussage sozusagen, weil was passiert denn, wenn ein Koruk sich verletzt? Gut, aus der letzten Saison hat man gelernt, dass viele Stürmer auch nicht unbedingt eine Torquote bringen, aber ja, man muss jetzt einfach abwarten. Aber ich glaube halt, dass Koruk sich noch durchsetzen wird. Oder was heißt durchsetzen? Er spielt ja, aber dass er halt auch, dass der Knoten platzt, wie man so schön sagt.
Ja, also ich denke auch, ich meine, der SV, der lässt ja auch immer wieder indirekt durch die Presse verlauten, dass das Transferfenster noch offen ist. Als ob man da irgendwie noch einen, in Anführungsstrichen, Glücksgriff machen will. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht, sehe ich noch nicht unbedingt. Einer wird es zumindest nicht, der hat sich für die Regionalliga entschieden.
Ach so, ja.
Ja,
Zum
viel
Glück.
Spaß bei Hoffenheim 2.
Er hat im ersten Spiel ein Tor gemacht. Das 1-0 beim 3-1-Sieg.
Das macht ihn nicht sympathischer.
Nein, natürlich nicht, aber sei trotzdem erwähnt. ja, aber ich bin auch froh, dass er nicht gekommen ist. Ist halt einer, der fürs Mannschaftsgefüge nicht unbedingt sehr
Sogar
gut
sagen,
ist.
hätte ich hier auch nicht nochmal sehen wollen. Ehrlich
Nee,
nicht.
nee. Ja, kommen wir nochmal zum Rest des Spiels sozusagen. Also es gab noch eine gute Chance, stimmt. Die meinte ich, glaube ich, auch vorhin, als ich die eine Chance angesprochen habe, mit der Unfähigkeit von Pferl. Also in der 54. Minute war, glaube ich, das, wo Erik auch nochmal zupacken durfte. Aber diese Chance war ein Konter, witzigerweise, im Rückstand und im gegnerischen Stadion zu kontern, aber nach Ecke Meppen. Zwei Pässe haben gereicht, um ins Mittelfeld zu kommen. Da hat Pferl seine Qualität so ein bisschen aufblitzen lassen, dass er halt auch das, was in dem ersten Spiel in unserem Stadion, also letztes Jahr, immer für Tore gereicht hat, quasi, dass man mit ein, zwei Pässen oder einem langen Ball halt die Abwehr überbrücken konnte. Hat in diesem Fall geklappt, für Fair quasi. Fast zumindest. Also in der letzten Kette war das dann halt so, dass Dombrovka erst Rabiec abgegrätscht hat und Sapina, der reingekommen ist, halt für den Akono, ja, der sich den Ball etwas zu weit vorlegt und dann schon vorbeilegt sozusagen. Also da war er echt frei durch, hat den aber dann schlecht angenommen oder schlecht weiter verarbeitet und da ist er dann am Tor vorbeigegangen. Ja, und der Indiz, ich habe da auch mal nachgeguckt, warum wir eigentlich richtig starke Bank hatten, meiner Meinung nach, und nach dem Fairspiel, war, dass man Fedel für Bünding gebracht hat. Das ist ein interessanter Wechsel, dass du halt in der 85. Minute, wo du nur in Anführungsstrichen 1-0 führst, einen Innenverteidiger, der wahrscheinlich müde ist, rausnimmst und einen anderen Innenverteidiger nimmst oder bringst. Normalerweise ist das ja so, dass du halt einen Innenverteidiger für den Offensiven bringst, um halt hinten ein bisschen dicht zu machen. Diesmal war das halt ein positionsgetreuer Wechsel und spricht auch definitiv für Fedel, dass man ihm, der hat ja auch ein gutes Spiel gemacht gegen Zwickau in der, in der Zeit, also im ganzen Spiel. Und ja, dass man dann ihn für Bündnis gebracht hat, dass man dann halt jetzt wechseln kann. Und dann sozusagen dadurch die Belastungssteuerung
Ja, und im Prinzip
zeigt.
das Spiel auch aufrechterhalten kann. Ich glaube auch, also gerade 85. Minute ist das gewesen. Man war halt auch noch nicht durch mit dem Spiel. Das ist ja halt auch im Prinzip eine wichtige Erkenntnis. Denn was halt auch gerne mal und häufig passiert ist in der letzten Saison halt auch ist, du hast halt Richtung Ende, auch wenn du mal die Führung hattest, auf mehr Verteidigung, auf Defensive umgelegt
Naja.
und hast dann quasi dein Spiel einschlafen lassen, was gerne noch mal zu einem Treffer der Gegner geführt hat.
Ja, oder halt in diesem Spiel oder dieser Saison auch gegen Kaiserslautern war es das so, dass wir da halt zwei Innenverteidiger für Offensive gebracht haben. Hat jetzt das Spiel nicht einschlafen lassen sozusagen, aber da war klar, okay, wir müssen dann den Sieg jetzt ermauern. Und das war jetzt hier nicht der Fall.
Ja, auf jeden Fall dieses Risiko dessen, dass man da halt noch irgendwas verlieren könnte, geht aber jetzt offensichtlich nicht mehr ein, sondern versucht das Spiel 1:1 so weiterzubauen, wie es halt gelaufen ist. Das hat ja in diesem Fall auch ganz gut geklappt, weil ich glaube, auch für unsere Jungs war halt das Spiel noch nicht abgehakt. Die hatten halt auch immer noch Bock und wollten auch unbedingt noch irgendwie das zweite Ding haben. Das hat man auch die letzten 10 Minuten besonders gemerkt, finde ich. Hat ja zum Glück auch noch zumindest mit dem 2:0 geklappt.
Ja, durch das 2-0 oder genau, durch den 2-0-Sieg sind wir dann auch in der Tabelle an Fair vorbeigezogen, waren wir auf Platz 7, weil dadurch wir dann das bessere Tor, weil das Fair hatte, weil die waren in dem Fall dann Achter. Ja, das 2-0, auch stark herausgespielt. Powerplay-Spiel habe ich mir so ein bisschen aufgeschrieben, weil das war ja schon so, es hat sich so angedeutet so ein bisschen. Also nicht unbedingt natürlich der Elfmeter, aber dass da jetzt noch was passieren kann, wie du gerade richtig sagtest. Also da war wirklich gut. Also Fassbender, der nach innen gepasst hat, auf Guda, der dann von Tide, also erst an ihm gescheitert ist sozusagen. Und dann, als er den Ball hinterher gesprintet ist, wurde er von Tide nochmal abgeräumt. Klarer Elfmeter, muss man gar nicht drüber diskutieren, und fair war es wohl auch egal, wie der Elfmeter ist, weil also so eine interessante Torwart versucht, also der wird ja wohl irgendwie versucht haben, den Schuss von FCF zu halten, aber er ist einfach nur einen Schritt nach rechts gegangen. Ist jetzt nicht so, dass er dahin gesprungen ist, sondern ach ja, gut, dann ist jetzt auch vorbei. Weil er wusste wahrscheinlich auch, okay, ist scheißegal, ob ich ihn jetzt halte oder nicht. Entweder geht 1-0 aus, oder es geht 2-0 aus, weil das Spiel war danach durch, es war die 93. Minute, 3 Minuten waren angezeigt. Und
Nur 3 Minuten, erste Halbzeit gab es sogar sechs.
Sechs, ja gut, aber da lag ja auch alle paar Minuten jemand mit Bein ab darum.
Danach hat der Blacher.
Ja, genau. Naja, aber gut, dann stand es 2-0 und das Spiel war durch. Und ich war so, ich sag mal,
euphorisiert.
Euphorisiert wie seit Jahren nicht mehr. Ja, stimmt, das wollte ich gerade noch sagen, zu dem Fedel- und Bünning-Wechsel. Ich habe mir dann auch die letzten Saisons angeguckt, wo es auch gut für uns lief. Dass es letzte Saison nicht so war, logisch, aber auch in unserer ersten Drittligasaison oder in unserer dritten Drittligasaison, wo wir halt beide auf Platz 7 geendet sind und zwischendurch auch mal ganz oben waren. Ich habe mir da die ersten paar Spiele angeguckt, wo wir knapp gewonnen haben sozusagen. Nirgendwo war da irgendwie mal ein Wechsel. Wir hatten ja auch trotzdem immer noch einen Innenverteidiger, den man hätte bringen können. Aber wenn wir die eingewechselt haben, halt immer einen Offensiven rausgenommen. Also das war wirklich schon, zeigt einfach, dass wir eigentlich eine gute Qualität auf der Bank haben. So, kommen wir zu Mannheim. Also
oh, besser nicht.
Doch, müssen wir. Dazu sei gesagt, Mannheim wird ein bisschen kürzer besprochen, weil wir nehmen das hier quasi am Tag danach auf, aufgrund zeitlicher
Diskrepanzen,
genau das richtige Wort.
Und ehrlich gesagt auch, um das seelisch einfach direkt abhaken zu können.
Richtig, genau. Für meinen Seelenheil, weil ich gucke mir die Spiele immer noch mal an. Ich bin sehr froh, dass ich mir das 5-0 gegen Mannheim nicht angucken muss, muss ich ehrlich sagen.
Wollte ich halt nicht laut erzählen, aber ich wollte Lukas auch von diesem Bann befreien, dass er sich den Trümmer noch mal angucken
muss. Den Trümmer, genau. Ich hätte es natürlich getan, aber ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich nicht muss. Ja. Ich habe mir die Highlights noch mal angeguckt.
Ja, und danach, was hast du nach den 3 Sekunden gemacht?
Nein, also die Highlights
bestehen. Die zeigen auch die Highlights von Waldhof.
Ja, ich wollte gerade sagen, das waren nicht die ersten Meppen-Highlights, die es nach dem Fair-Spiel gab, sondern es gab auch Highlights von Magenta natürlich. Ja, man musste natürlich verletzungsbedingt wechseln. Also man hat Egerer und FC reingebracht für Blacher und Kolper. War halt die logischen Wechsel. Es gab auch keine keine Überraschung im Spiel. Genau. Nee, warum auch? Hätte ich auch nicht gemacht. Ich hätte ganz genauso aufgestellt, logischerweise. Man hat ja einmal experimentiert in Zwickau, hat da mit Fünferkette gespielt, hat dann gemerkt, es klappt nicht. Also ich will die Idee der Fünferkette persönlich auch noch nicht aufgeben. Allerdings finde ich, ist diese Ausstellung im Moment alternativlos. Und das soll man erstmal so weiterspielen. Und wenn man sich da einspielt, alles gut. Wenn wir damit eine gute Saison spielen, bin ich da auch sehr zufrieden mit. Weil eigentlich hat das System mehr Vorteile als Nachteile, wie man eigentlich sieht. Auch, na gut, in diesem Spiel jetzt nicht. Aber insgesamt muss man einfach sagen, es war einfach besser, wie es halt mit Viererkette gelaufen ist.
Ja, das Spiel begann ja im Prinzip auch ganz gut für uns. Ich meine,
richtig, wir haben
gutes Spiel da gezeigt, gutes Pressing auch gemacht, insbesondere in den ersten 5-6 Minuten. Ja,
das Pressing war wichtig.
Dann flachte das schon leicht ab, wobei das Momentum trotzdem immer noch irgendwie bei uns lag, sage ich jetzt mal, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten sowas. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit, um es gleich zusammenzuhassen. Aber dann verließen sie ihn.
Ganz schockierend. Kann man so richtig sagen. Also wirklich die ersten 5 Minuten hatte man ja, glaube ich, schon 2 Chancen. Beide, glaube ich, durch Egerer. Und auch nach einer Ecke, die erste Chance nach der Ecke, wo man dachte, okay, der darf eigentlich gerne reingehen. Ich glaube, Mannheim war auch so ein bisschen überrascht, dass das jetzt doch so positiv oder so negativ für sie erstmal losgeht. Weil man muss dazu sagen, Mannheim hat das Spiel davor gegen Viktoria Köln 3-2 gewonnen. Nach 3-0-Führung zur Halbzeit. Also da steckte vielleicht dann noch so ein bisschen die schlechte zweite Halbzeit so ein bisschen im Hinterkopf, die man hätte durchaus auch noch mit nur einem Punkt oder mit 0 Punkten abschließen können. Natürlich gehört, aber ich habe es nicht gesehen, aber so wie man das so hörte. Deswegen, es passte gut rein. Man hat da gedacht, okay, cool, wir nehmen den Schwung mit aus Fair oder aus dem Fair-Spiel, also aus Meppen. aber das, wie du auch richtig sagst, dieses Pressing, das war richtig gut. Man hat wirklich dafür gesorgt, dass Mannheim ihr Spiel nicht aufziehen konnte, was man halt bei Fair quasi 90 Minuten geschafft hat, hat jetzt leider nur 10 bis 15 Minuten geklappt. Und es ist natürlich schwierig, weil wenn du die ganze Zeit presst, auch mit mehreren Leuten, lässt du erstens halt die letzte Kette halt so ein bisschen im Stich, in Anführungsstrichen, ist auch sehr laufintensiv, sehr kraftintensiv, sehr, ja. Also du musst halt immer dabei bleiben, auch vom Kopf her. Und das ist schwierig. Ich kann das verstehen, dass man das nicht auf 90 Minuten durchziehen kann. Gerade auch, wenn du halt auswärts spielst, dass das im eigenen Stadion wahrscheinlich einfacher ist, wenn dich 6.000 Leute anfeuern und anbrüllen sozusagen. Setzt das vielleicht noch ein paar Prozent Kräfte mehr frei. Das ist wie ein DP-Pokalspiel. Das sind aber Sachen, die kann man halt nicht auf jedes Spiel projizieren. Das hat dieses Spiel leider eindrucksvoll gezeigt. Oder halt, wie es halt ist. So, wir waren ja in diesem Fall ein bisschen das Fair. Weißt du, Mannheim hat uns den Zahn gezogen, hat da halt ihr Spiel aufziehen können und dann waren wir halt, ja, sehr schnell in einem sehr klaren Hintertreffen sozusagen. Ich glaube, in der 15. Minute war es auch schon, wo Mannheim die erste Chance hatte, wo Erik halt sich, also Erik mit Abstand bester Meppner, trotz 5 Gegentoren, aber mit Abstand bester Meppner, weil was der da noch für Dinge rausgeholt hat, hat er beim 5-0 zwar auch daneben gegriffen, aber das konnte man so abhaken. Wenn es scheiße läuft, oder wie scheiße, habe ich auf Twitter geschrieben, wie scheiße kann ein Spieltag laufen, SV Meppen, ja. Also du hattest ja alles mit da drin, du hattest 5 Gegentore, du hattest rote Karte, genau, du hattest zur Halbzeit hatte man ja zweimal verletzt, in Anführungsstrichen ausgewechselt, also ich hoffe, es ist nichts Ernstes, aber Fassbender musste verletzt raus und Egerer halt auch. Egerer hatte einen schlechten Tag und halt, ja, als es dann halt scheiße lief, lief es scheiße, man hat das 4-0 ja noch selber vorbereitet sozusagen, aber fangen wir erst nochmal, können wir erst nochmal zurück, also das war diese Szene, Domaschke gut gerettet, musste dann auch nochmal kurz behandelt werden, weil er wohl irgendwie einen Finger ins Auge bekommen hat oder irgendwie Dreck ins Auge bekommen hat oder sowas. Da hatte man schon gedacht, boah, nee, ey, das darf jetzt nicht wahr sein. Also jetzt gerade, wo Mannheim stärker wird, dürfen wir doch nicht auf Erik verzichten. Aber es ging ja dann für ihn weiter. Für ihn ärgerlich eigentlich, aber nee, es ging Gott sei Dank weiter. Und ja, das 1-0 musste man wieder denken, okay, das kenne ich doch irgendwo her. Also Ecke von Max Schnatterer auf Segert. Der sehr unsympathische, also ein sehr guter Kumpel bestimmt von Benjamin Gommert, die werden sich bestimmt nach dem unserem Relegationsspiel auf ein Bier getroffen haben und das gefeiert haben. Nein, also der, wenn man sich als Relegationsspiel erinnert, die beiden hatten sich ja das ganze Spiel über am Kabbeln und ja, ist kein grundsympathischer Mensch leider und dass der auch noch 2 Tore macht und jetzt hier das 1-0, ja, war blöd. Ach nee, stimmt gar nicht. Das 1-0 war der Freistoß, 2-0 war die Ecke. Sorry, aber beides von Schnatterer vorbereitet. Auch, ja, weiß ich nicht. Also das hatte auch wieder an Halle erinnert. Da hatte Halle ja auch eine interessante, in Anführungsstrichen, Freistoßvariante, wo es einfach heißt, irgendeiner stiert sich so durch, der dann keine Beachtung findet. Ja, in den Highlights sieht man, eigentlich war Egerer ihm zugeordnet. Und es ist auch nicht so, dass Egerer ist ja ein etwas kleinerer Spieler, dass der dann das Kopfballduell verloren hat. Nein, in diesem Fall kam er den Schritt zu spät und Segert hat ihn einfach nur einschieben können. Also der ist ihm direkt auf den Fuß gefallen sozusagen. Also es war sehr, sehr starker Freistoß. Trotzdem denke ich mir so, Alter, schon wieder ein Standard-Gegentor. Das ist jetzt schon, also in dem Spiel gab es ja 4 Standard-Gegentore. Muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 4 Stück und alles war dabei. Ecke, Freistoß und Einwurf.
Ja, wenn man jetzt herausfiltern könnte, wo unsere Schwäche liegt.
Ja, genau. Und das ist jetzt nicht, weil Mannheim, also natürlich, ist es, Mannheim hat gute Standards geschlagen. Das steht außer Frage. Aber wenn man mal zurückguckt auf die Spiele, die wir auch verloren haben oder halt nicht gewonnen haben, weil alles, was wir gewinnen, gewinnen wir zu null offensichtlich. aber wenn man dann jetzt zum Beispiel auf das erste Spiel gegen Halle guckt, war halt auch ein Standard dabei. Oder 2 sogar, glaube ich. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Und dann guckst du auf Hertha BSC. Ganz, ganz einfache Eckenvariante. Dann guckst du auf Zwickau. Ganz einfache Eckenvariante. Und dann guckst du auf Mannheim. Und siehst, da ist alles dabei, was wir nicht können, quasi. Ja, nach dem 1-0. Ich
kann Pfosten nicht decken, haben wir auch wieder gesehen.
Hätte in diesem Fall nichts gebracht.
In dem Fall nicht, nein.
Aber, ja. Genau, das nach dem 1-0 hat man sich schon gedacht, guter Start, Mannheim wurde immer besser, das 1-0 war auch hochverdient zu dem Zeitpunkt schon, Mannheim wurde auch immer besser, also die Leute, die da im Stadion waren, haben sie auch gut angepeitscht, muss man leider sagen, und das 2-0 führt zu einem psychologisch sehr ungünstigen Zeitpunkt, also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, ob es wirklich so ungünstig ist, kurz vor der Halbzeit ein Gegentor zu kriegen, und jetzt wissen wir, ja, ist es, definitiv. ja, es war halt in der zweiten Minute in der Nachspielzeit. Und ja, diesmal war es Ecke. Ob das jetzt der Gamebreaker war, ich habe es, glaube ich, im Fanforum so geschrieben. Und ja, das wird es auch wohl so gewesen sein. Wenn man jetzt aber mal guckt, sich die Szene nochmal anguckt, sieht man auch, dass Segert eine sehr extreme Textilprüfung an Egerers Trikot macht. Und das ist einfach was man abpfeifen muss. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein klares Foulspiel und das muss der Schiedsrichter sehen und das muss der Schiedsrichter abpfeifen. Ob das Spiel anders gelaufen wäre, will ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil wir waren in der zweiten Halbzeit auch so scheiße und halt nach dem 1-0 halt auch schon so schlecht, dass wir wahrscheinlich dann trotzdem das Spiel nicht gewonnen hätten, weil es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, trotzdem ins Spiel zurückzufinden. Aber gut.
Wahrscheinlich wäre es nicht so 5-0 hart ausgegangen.
5-0 wäre es nicht, auf 4-0 dann logischerweise. Ne? Nee, aber keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch nur 1-0 ausgegangen. Vielleicht hätten wir auch noch einen Punkt geholt. Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Wir können jetzt nur die Leistung bewerten. Und gut, das war jetzt ein klares Foulspiel, aber ist halt passiert, wie es ist.
Ja, anscheinend hat Rico dann sich ordentlich in der Kabine gedacht, wir müssen hier mal ordentlich was ändern.
Ja, so halb aber nur. Ja, gut. Weil Egerer und Fassbender mussten ja raus, weil sie verletzt waren. Zumindest hatte das ja Mario gesagt im Interview. Also gut, er hat dann dreifach gewechselt, klar, wenn du zweimal wechseln musst. Und dann hast du halt noch Amitov gebracht für Hämlein. Gut, Hämlein hat nicht am Spiel teilgenommen, muss man sagen. Das trifft aber eigentlich an auf sehr, sehr viele zu. Bei Fassbender war es ein bisschen schade, weil er war immer noch Aktivposten, so wie immer eigentlich. Auch aber nicht so hundertprozentig mit Durchschlagskraft. Aber wie gesagt, nach 10 Minuten war halt auch keine Durchschlagskraft mehr da. Da gab es niemanden, der noch einigermaßen gut gespielt hat. Vorne auf jeden Fall nicht. Und na gut, hinten eigentlich auch nicht. Wenn man Standards nicht verteidigen kann, dann ist das, wem muss man es ankreiden? Natürlich der Defensive. Aber ja, der Dreifachwechsel, genau. Hat nicht so viel gebracht. Es gab eine kurze Mapner-Chance durch Willi Evsejev noch. Aber ja, das 3-0 fiel in der 51. Minute. Da war das Spiel durch. Das war die Vorlage von Tanko. Es war gar nicht das 4-0, es war das 3-0. Ja, auch wieder unglücklich gelaufen. Fedel bekommt den Ball ins Gesicht. Dann springt er halt zu... wer hat die Vorlage gemacht? Habe ich mir das aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht. Aber dann kam zu einem Mannheimer und dann wollte Tanko klären und klärt dann vor die Füße von Martinovic, der dann halt ja einen extrem schönen Lupfer angesetzt hat. Und 3-0. Und spätestens da war klar, okay. Ich hab vor dem Fernseher gesagt, okay, wenn es 3-0 bleibt, ist es, glaube ich, noch okay. Sozusagen, also weil wir, hier ist nichts zu holen für uns, also Tor hat sich, hätte ich danach auch nicht mehr mitgerechnet, aber es hat sich ja dann spätestens nach 4-0 oder spätestens nach der roten Karte hat sich ja gezeigt, wir kommen wahrscheinlich nicht mal mehr in die gegnerische Hälfte, sind wir zwar noch gekommen, aber ja, gefährlich dann natürlich leider nicht. Ja, also Mannheim war, ich habe mir auch geschrieben, 2 bis 3 Klassen besser. Und mit Spielfreude, das war so lose-lose für unser Spiel sozusagen, die Situation. Das war ganz schwer anzusehen. Ich habe da auch schon gedacht, ey, boah, kann ja nicht eigentlich abpfeifen. Da war halt noch 30 Minuten zu spielen. War wirklich, aber es kam halt immer bitterer dann. Ne? Das 4-0 nach Einwurf, Schuss von Segert aus der zweiten Reihe, den Erik nur klatschen lassen kann, aber natürlich kein Vorwurf. Der Ball war sehr verdeckt, konnte man nicht sehen. Anders konnte man spät sehen und da ist es eigentlich schon eine Leistung, dass man da überhaupt noch dran gekommen ist. Schnatterer hat dann abgestaubt. Ja, und dann wusste man schon, scheiße, ey, es werden noch sehr, sehr lange 30 Minuten. Außer für Jonas Fedel natürlich, der hat sich dann direkt die rote Karte abgeholt. Ich habe mich richtig aufgeregt vom Fernseher, weil ich gedacht, es kann nicht wahr sein, dass er da eine angebliche Tätigkeit mit Rot bewertet, weil wir hatten ja gedacht, du ja auch, dass er erst Rot gibt, weil er ihm angeblich getreten hätte.
Rückwärts gegangen ist und ihn dann Ball noch auf dem Boden erwischt hätte, ja, genau. Was ja aber auch gar nicht der Fall gewesen wäre.
Nee, er hat ihm ja mit offener Sohle gegen die Wade gegrätscht, was eine klare rote Karte ist und was ein klares Frustfoul war, was wahrscheinlich 3 bis 4 Spiele Sperre mit sich zieht, darf ihm nicht passieren, er ist noch jung, wahrscheinlich kam viel zusammen, was vielleicht auch noch die Szene, wo er den Ball ins Gesicht gekriegt hat und dann daraus ein Tor wurde, wahrscheinlich war er einfach so gefrustet, weil einfach gar nichts lief, und deswegen tut er mir ein bisschen leid, aber ja, auch die Szene darf halt so nicht passieren. Naja. Ja, Meppens Wille war gebrochen so nach dem Spiel, also da ging auch nichts mehr. Man hat immer noch, also es ist ja nie so, dass ich Meppen dann, also nicht mal letzte Saison habe ich irgendwie gesehen, dass Meppen sich irgendwie aufgeben, das war heute auch nicht so richtig so. Trotzdem war der Wille noch irgendwie, irgendwas zu erreichen sozusagen, gebrochen. Man hat versucht zu retten, was zu retten ist, aber es hat einfach nicht sollen sein. Das ist halt ein sehr, sehr schlimmes Spiel gewesen in aller Form quasi. Ja, dann die letzten Wechsel sozusagen. Ich habe auch noch gesagt, wir sollten 6-mal wechseln, dann ist nur ein 2-0 sozusagen für uns, aber ist natürlich nur, wenn der Gegner da auch Protest einlegt sozusagen. Also wenn der Gegner keinen Protest einlegt, dann ist die Spielwertung natürlich trotzdem fix. Aber naja, gut. Jupp und Krüger kamen noch rein für Tanku und Kuruk. Ja, gut. Wahrscheinlich wollte man nicht, dass sie sich noch irgendwie verletzen oder so. Und dachte, komm, dann geben wir den anderen Jungs vielleicht noch ein bisschen Spielpraxis. Gerade Jupp, der sonst nicht zu so viel Spielpraxis kommt, aber immer einer ist, den man bringen kann. Und deswegen hat er auch noch seine Minuten gekriegt. Krüger hat mir vielleicht gedacht, testen wir ihn nochmal vorne in der Stoßspitze aus, wie das so geht. Jo, keine Ahnung, wir waren ja nie in der Stoßspitze so richtig. Mannheim hatte noch 2 der Riesenchancen quasi, das 5-0, na, schmeichelhaft nicht, aber es hätte noch höher ausgehen können eventuell. ist dann halt erst in der 89. Minute passiert, wo Erik erst nach, wie gesagt, mehrmaligen starken Paraden einmal daneben gegriffen hat. Auch wieder so ein unglückliches Ding. Erik fälscht den Ball so ein bisschen ab oder lenkt ihn ganz leicht ab. Dann geht er zu Ametov und fällt vor die Füße von Höger. Ja, das war dann der Schlusspunkt des Spiels sozusagen. Aber der eine Kritik, die ich noch unbedingt loswerden will, an den Kommentator von Magenta Sport. Das ist für die Mannschaft, die da gerade am Verlieren ist, oder für die Fans, die das am Fernseher gucken, nicht unbedingt witzig, wenn man dann hört, oh ja, jetzt können wir auch einen Deckel drauf machen oder so, jetzt wird wohl kein Tor mehr, jetzt könnte man wirklich sagen, der Heimsieg ist festgemacht oder so. Das hat er irgendwie so witzig gesagt, wo wir denken, Alter, halt dein dämliches Maul, ey. Ich sitze hier und leide hier schon länger und dann muss ich mir nicht auch noch solche dummen Witze von jemandem anhören, der da eine gute Zeit hat und eigentlich neutral sein müsste. Also das soll man bitte unterlassen, also ein bisschen Rücksicht auf die Gäste, Fans, die da auch zugucken, sollte man dann noch bitte haben, wenn man ein neutraler Kommentator ist.
Sein muss,
ja, genau. Der hatte seinen Spaß, gut, das will ich ihm auch nicht abnehmen, aber dann so Gags auf Kosten der Gästemannschaft machen, so war vielleicht auch gar nicht so gemeint von ihm, trotzdem habe ich mich sehr darüber aufgeregt. So auch dieser Babyjubel von Schnatterer, hat er jetzt sein erstes Tor in Mannheim geboren oder so. Alter, wenn du das nicht checkst, dann bist du einfach nicht so... Naja, egal. Gut, lassen wir es.
Dann war es das erste Spiel jemals dazu.
Ja, genau, das hat mich aufgeregt. Also, das kann ich aber nicht ab. Gut, aber man muss sagen, wir haben jetzt, das hat Erik im Interview gesagt, wir haben jetzt das Kackspiel hinter uns. Ich hoffe, er hat recht. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie sich Kaiserslautern immer fühlt, wenn sie gegen uns spielen. Also oft. Also ich bin nicht neutral, deswegen darf ich diese dummen Gags machen, weil hier hört ja hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, hier hört ja wahrscheinlich auch kein Kaiserslautern dazu. Und wenn, dann tut es mir leid, dann entschuldige ich mich, dann soll er sich bei mir melden, dann lasse ich das beim nächsten Mal eventuell, vielleicht auch nicht. Aber ja, zum Schluss bleibt noch zu sagen, und das fand ich wirklich großartig, wenn man aus diesem Spiel einen großartigen Punkt herausheben kann und soll und muss, auf jeden Fall, dann ist es die Unterstützung der knapp 100 Leute, die da aus Meppen den langen Weg aus Meppen wahrscheinlich größtenteils dann auf sich genommen haben, um nach Mannheim zu fahren, an einem Dienstag in einer englischen Woche, muss man einfach sagen, großartig, dass man dann nach so einem Spiel trotzdem noch die Mannschaft nicht irgendwie, wie andere Fans von Vereinen das vielleicht machen würden, die Mannschaft dann ausbuhen und niederbohlen würden oder so. Nein, man hat nämlich erkannt, die Mannschaft hat versucht, es hat halt nicht funktioniert. Und was die Mannschaft braucht, das haben wir aus der letzten Saison halt auch mitgenommen, wahrscheinlich als Fans, oder viele Fans wahrscheinlich, dass ein positiver Support und positive Unterstützung einfach wichtig ist. Und gerade das brauchen wir als Verein, gerade das braucht der SV Meppen. Und dass dann die Fans, die ja auch so glücklich sind, dass, also wahrscheinlich alle, die da im Block standen, logischerweise eigentlich, weil ich meine, wer den Weg nach Mannheim macht, der ist auch dann glücklich, dass wir immer noch dritte Liga Fußball sehen dürfen und können. Und gerade für die, oder gerade das hat mich dann gefreut, als dann auch so ein Video dann ging, was auch der SV Meppen geteilt hat, dass dann die Jungs aufgebaut wurden, dass das, ja, gefeiert ist vielleicht das falsche Wort, aber dann wirklich da positiver Support ausgestrahlt wurde noch, so dass wirklich Liebe den Spielern entgegengeströmt ist sozusagen. Und ich glaube, das tut vielen da auch sehr gut, nach so einer gescholtenen Leistung, dass man dann trotzdem noch weiß, okay, die Jungs, auf die kann ich mich immer verlassen, auf die Fans kann ich mich immer verlassen, auf die Unterstützung, die wird jede Woche kommen, da ist es egal, wo wir sind. Deswegen auch ganz großer Respekt an die, ja, Leute, die da, oder die 150, glaube ich, habe ich mal irgendwo gelesen, er hatte irgendwas, oder ich habe dann noch irgendwas von 100 gelesen, wie gesagt, alle, die da waren aus Meppen und die unseren Verein unterstützt haben, ganz großartige Leistung, das, wenn ich sowas auch sehe, dann bin ich immer noch stolzer, auch Fan dieses Vereins zu sein, weil wir einfach einen geilen Verein haben, eine geile Mannschaft haben und auch einfach geile Fans haben, und das ist so ein, ja, Punkt, der so schön zusammenpasst.
Machen wir uns auch nichts vor. Ich meine, wie es ja dann auch schon gesagt wurde, den Schrotthaufen jetzt der Saison haben wir jetzt hoffentlich hinter uns. Und man muss ja jetzt auch nicht sagen, nach den ersten vier Spieltagen war die Bilanz so gut wie noch nie bei uns in der dritten Liga. Und da gibt es jetzt halt auch noch keinen Grund, irgendwas zu dämonisieren. Es hat nicht sollen sein. Es ist ordentlich in eine Grütze gegangen. Den Ausrutscher darf man mal haben, ist gar kein Thema. Wenn es jetzt halt am Wochenende oder beziehungsweise genau, am Montag normal weitergeht gegen Havelse, dann genau, ist auch alles wieder im Lot auf dem Boot.
Deswegen, dann haben wir aus 6 Spielen 10 Punkte geholt. Das ist ein sehr guter Saisonstart, würde ich mal sagen.
Wieso? Was war's? Ja, direkt von 3 Punkten ausgegangen, alles gut. Ja.
Ja, also tut mir leid, Heimspiel gehe ich doch von Siegen aus, also das möchte ich doch haben. Und wenn dann der Tabellenletzte kommt, da ist es mir egal, was für ein Name da steht, ob das TSV Havelse ist, ob das Sportfreunde Lotte wäre zum Beispiel oder irgendein Verein, der da in der Nähe ist, dann sind das halt alles Sachen, da sage ich, da müssen Punkte her, da ist der Name egal, da gucke ich auf die Platzierung. Und Heimsiege müssen, also Heimspiele sollten eigentlich immer gewonnen werden. Und wir haben eigentlich die Qualität, zumindest in Bestbesetzung, eigentlich jeden Verein schlagen zu können zu Hause. Auswärts, wie gesagt, da haben wir noch Probleme. Da muss man jetzt dran arbeiten. Da wird Rico dran arbeiten, hoffe ich. Auch Rico hat auch wieder alles gegeben, sei dazu gesagt. Im Interview konnte er nicht mehr sprechen, weil er total heiser war. Da hat man das Interview dann auch abgebrochen, sozusagen von Magenta nach ein paar Fragen. Und aber die erste Frage, die gestellt wurde, weil Erik ja erste Interviewpartner war, ob man sich, oder da sagte er, dass man sich darauf jetzt erstmal ein Bier genehmigt, sozusagen, um das zu vergessen. Und dann hatte Annette Sattler ihn dann halt gefragt, Rico, ob er den Jungs das dann auch erlaubt, eins zu sagen. Da hat er gesagt, nicht nur eins. Also er ist im Amsterdam angekommen und ich bin froh, dass wir jetzt einen Rico Schmidt an der Seite haben und deswegen hoffe ich auch, dass er da die Jungs aufbauen wird und wir ja jetzt gegen Havelse ein ganz anderes Gesicht sehen.
Das brauchst du nicht hoffen, dass wir da tun.
Ja, ja, gut. Ja, aber ich hoffe, dass da Reaktion gezeigt wird und dass wir halt da wieder ein Spiel sehen wie gegen den SCFL.
Ja.
Gut, das waren die beiden Spiele unserer Männer und dann kommen wir zu unseren Frauen. Unsere Frauen hatten ja auch zwei Spiele, den Auftaktsieg sozusagen gegen den SV Elversberg, gegen Aufsteiger SV Elversberg. Also da war ich im Stadion tatsächlich. Du hattest Kopfschmerzen, wenn ich mich recht entsinne, auf selbst zugefügt sozusagen.
Selbst zugefügte Art und Weise, ja.
Da war das leider nicht möglich. War schönes Wetter auf jeden Fall und schöne Gesellschaft. Ich hatte die Ehre und das Vergnügen mit zwei unserer Hörer und auch zwei Leute, die mit denen wir immer gerne, oder ich zumindest auf Twitter immer gerne hin und her kommuniziere, mit denen wir immer schreiben. Das war die beiden, also It's Harder to Tell war der eine und der andere war Alex Bosch. Das war sehr spaßig. Das hat richtig Spaß gemacht mit denen im Stadion. Wieder Stehplatz. War ja nichts los im Stadion, muss man ja leider sagen, weil 100 Zuschauer waren, glaube ich, da zum Saisonauftakt. Hat trotzdem Spaß gemacht, wie immer. Heimspiele machen immer Spaß. Und gerade wenn man dann auch 5-0 gewinnt, war das ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, und das Spiel an sich war auch also wir sind unserer Favoritenrolle hundertprozentig gerecht geworden. Also der SV Elversberg, wie gesagt, Aufsteiger, war, ich glaube auch, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, glaube ich, der zum ersten Mal in die zweite Frauen-Bundesliga aufgestiegen, war sehr überfordert mit der ganzen Situation, mit dem Spiel, mit unserer starken Dominanz, wie gesagt. Das 1-0 fiel auch relativ zügig. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber, glaube ich, auch schon ein Abseitstor kam danach, aber halt Schuss an Pfosten, knapp Schuss vorbei und das 1-0 in der 11. Minute durch Bianca Becker nach Vorlage von Aga Winschow. Man hätte fast schon sagen können, okay, das ist schon die Entscheidung quasi, weil man muss das immer ein bisschen differenzieren. In der dritten Liga sagt man ja immer so gerne, jeder kann jeden schlagen. Zweite Frauen-Bundesliga oder erste Frauen-Bundesliga sind halt zwischen den Top-Teams, wo man den SV Meppen in der zweiten Liga hundertprozentig zuzählt. Wir sind klarer Aufstiegskandidat, da erzähle ich auch nichts, was ich nicht erzählen dürfte sozusagen.
Das haben wir ja letztendlich auch im Interview mit Rico und Theo gehört, dass das halt auch eigentlich die Position ist, die man gerne einnehmen möchte.
Roger.
Nicht Rico. Das habe ich gesagt?
Rico.
Ja, okay. Roger natürlich.
Ja, Rico, Interview kommt.
Sorry Roger.
Ja, aber ist halt in der Bundesliga so. Du hast ja den FC Bayern München, also in der Frauen-Bundesliga, hast du den FC Bayern München, der ja die ersten, 15 Spiele oder so zu Null gewonnen hat quasi. Und dann hast du halt jetzt in der zweiten Liga dieses Gefälle halt auch immer noch so. Und ja, wir haben halt, wie gesagt, unserer Dominanz Ausdruck verliehen. Es gab noch mehrere hochkarätige Chancen, mal knapp daneben, mal Pfosten, abseits. Oder halt die Elversberger Torfrau. Also wirklich eine unfassbare Leistung, was die da wirklich rausgeholt hat. Das 5-0 ist schmeichelhaft, muss man einfach sagen. Weil die hat noch drei oder vier Tore noch mehr verhindert, weil sie wirklich einfach stark pariert hat, muss man wirklich sagen. Ja, das 2-0 fiel dann nach einem sehr kapitalen Fehlpass einer Elversberger Verteidigerin, der 34-0 durch Aga Winschow, die halt erst ein paar, also sie hat das 1-0 vorbereitet, dachte ich ja gerade, auch ein paar Chancen vergeben hat, deswegen fand ich sehr schön, dass sie da getroffen hat. Und ja, da in der 34. Minute das 2-0 gefallen ist, muss man sagen, zur Halbzeit war es fast schon entschieden, weil Elversberg in der ersten Halbzeit wirklich aus der eigenen Hälfte nie rauskam. Also unsere Torhüterin hatte nichts zu tun in der ersten Halbzeit. Also das war wirklich so eine unfassbare Qualität. Wir haben die, wir hatten immer den Ball, wir hatten immer Druck auf den Ball. Wirklich mit einer Qualität sind wir gekommen, mit der Elversberg halt absolut nicht mithalten konnte. Was, wie gesagt, nicht gegen Elversberg ist, sondern einfach, dass es dieses Leistungsgefälle, was halt so ein bisschen höher ist. Elversberg ist jetzt schwer einzuschätzen, ob die klare Abschiedskandidatin dazu, muss ich jetzt sagen, weil wenn man nicht die anderen Aufsteiger so angeguckt hat, die haben deutlich besser performt, zumindest was die Ergebnisse angeht oder wie die Ergebnisse aussehen. Allerdings haben sie auch nicht gegen uns gespielt, muss man einfach auch sagen. Also wir sind klarer Aufstiegskandidat und mit der Qualität, das hat man auch im DFB-Pokal so ein bisschen gesehen, ist das wirklich schon Hammer, was wir da spielen. Ja, das da war auch schon Halbzeit, wie gesagt, in der 54. Minute fiel das 3:0. Unsere Kapitänin, oder ja, unsere Kapitänin Sarah Schulte, völlig frei im 16er, nach Vorlage von Alexander Emmerling am Strafraum, durch zwei Verteidigerinnen durch, sozusagen, konnte dann frei einschieben. Und ja, da fragte man sich dann halt, okay, wie hoch geht's jetzt hier aus? Also realistischer Tipp war das 3:0 und mein optimistischer Tipp war das 5:0 und es sollte der optimistische Tipp werden.
Die Mädels haben einen halt auf Waldhof Mannheim gemacht.
Aber ganz ehrlich, so dominant wie wir waren, war Mannheim absolut nicht. Also das muss man wirklich sagen. Elversberg hatte einen Abschluss sozusagen, es war keine richtige Torchance, muss man eigentlich sagen, weil das war jetzt nichts, wo man sagt, okay, der wäre jetzt fast drin gewesen. Nein, es war aus 30 Metern hat man halt einfach mal abgezogen, weil man wusste, okay, näher ran komme ich wohl nicht. Und unsere Torfrau musste zupacken sozusagen, aber war jetzt nicht, wie gesagt, dass sie da eine Riesenparade hätte rausfahren müssen, sondern halt, sie durfte auch mal was tun. Im Interview hat sie hinterher auch gesagt, ja, ist kein Problem, wenn das die Saison so durchzieht, bin ich zufrieden.
Bringt sich den Stuhl mit.
Ja, ganz genau. Ja, dann kamen die ersten Wechsel sozusagen. Also man muss wirklich sagen, wer in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, oder in unserer Startelf haben wir ohne Neuzugänge gespielt, außer unsere Torhüterin. Die war neu, weil Laura Sieger sich ja verletzt hatte und Karin Nädemann ist ja zum Konkurrent nach Duisburg gegangen. Und sonst waren es wirklich alles Erstligaspielerinnen gewesen Genau, Maike Behrensen sei dazu noch gesagt, wissen wir auch, ist ja auch gewechselt. Oder Vivian Endemann nach SGS Essen. Die mussten auch ersetzt werden dann, aber meistens dann halt so intern quasi, was auch in letzter Saison schon da war, an Spielermaterial, wie man so schön sagt. Ja, Linda Preuß kam dann rein für Lisa Joosten in der 67. Minute und Thomas Ihrenburg für Aga Winschow in der 71., was ein witziger Wechsel ist in Anführungsstrichen. Man hat eine Innenverteidigerin gebracht für die Stürmerin, hat aber intern so umgestellt, dass
ist nicht aufgefallen.
Nein, genau. Man konnte auch probieren, habe ich so immer das Gefühl gehabt. Man zum Beispiel Lisa Marie Weiß, auch Innenverteidigerin eigentlich, hat sich dann sehr, sehr oft in die Spitze eingeschaltet. Also das sind auch Sachen, die sind mir dann in den Highlights sozusagen vom Magdeburg-Spiel aufgefallen. Man konnte es halt ausprobieren, weil man halt so drückend überlegen war. Und das meine ich ehrlich, wenn ich das so sage, meine ich das nicht despektierlich. Nichts gegen Elversberg oder so. Es sind halt alles so Szenen, die muss man jetzt halt einfach so festhalten. Ja, Weiß, die auch im das 4:0 erzielt hat quasi. Im Gewusel im Strafraum hat sie zentral die Kugel bekommen und musste noch einschieben in der 78. Minute. Und kurz darauf fiel dann auch das 1582. Minute, wo Thomas Ihrenburg abstaubt quasi nach einer Ecke und einem Kopfball von Lissy Weiß, die dann der abgefälscht war und sie dann auch noch einschieben musste. Und zum Schluss kamen dann noch zwei Neuzugänge sozusagen und einer aus der eigenen Jugend, Eva Holtmeier und ich habe mir den Vornamen nicht aufgeschrieben, aber Steenwick, ich glaube Jeske Steenwick oder so heißt sie. Tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche, kam dann für Athanasia Moraitu und Bianca Becker rein und ja, der Abschluss des Spiels war, weil ich ja auch gesagt habe, mein Optimist-Tipp war das 5:0, hat Lisa Mirevas höchstwahrscheinlich gehört, hat dann den Elfmeter in der 85. Minute verschossen aber ehrlich gesagt, bei dem Elfmeter habe ich mir so gedacht, das gönne ich der Torfrau auf jeden Fall von Elversberg, die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich ja vorhin schon sagte, und dann gönne ich ihr das auch, dass sie dann auch den Elfmeter halten durfte und mit 5:0 waren wir ehrlich gesagt auch ganz gut bedient. Spitzenreiter jetzt an dem Spieltag und ja, ich freue mich auf dieses Spiel. Das nächste Spiel ist gegen den FC Ingolstadt am 29. August. Also einen Tag bevor die Männer spielen, spielen wir in Ingolstadt. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, Ingolstadt ist, glaube ich, auch aufgestiegen. Wie dann der Vergleich ist. Haben wir zwei Aufsteiger gehabt quasi. Und ja, dann können wir mal gucken. Aber wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. Bei Ingolstadt bin ich mir nicht 100% sicher, ob sie aufgestiegen sind.
Ja, dann lassen wir noch schnell eben zum Pokalspiel kommen. Gegen den Magdeburger Fußballclub.
Genau, FFC. Magdeburger FFC. Magdeburg sagt man immer. Oder Magdeburg. Man darf nicht Magdeburg sagen. Dann merkt man, dass man keine Ahnung hat sozusagen. Sei aber nur so als dazu gesagt, ja. Ein ähnlich dominantes Spiel, was doch deutlich anders verlief sozusagen. Also, wie gesagt, Angaben nur aufgrund der Highlights und aufgrund des Berichtes sozusagen. Es ging 3-0 aus, das sei schon mal hier krass gespoilert, aber auch die Torfrau von Magdeburg hat wirklich ordentliche Paraden rausgeholt. Es gab zwei Kopfbälle und Schüsse an die Latte, muss man sagen, und zur Halbzeit stand es noch 0-0. Was aber wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat, waren lange Bälle und Spielverlagerungen. Das konnte man auch in den Highlights schon sehen, dass da sich dadurch immer sehr, sehr gute Chancen herausspielen konnten. Und ja, wie gesagt, Lattenkopfball von Lissy Weiss nach Vorlage von Thea Fohlenkamp, muss man sagen, dass da merkte man schon, okay, man kommt dem Tor sehr, sehr nahe. Und dann gab es noch drei gute Chancen, die ich zumindest aus dem Ticker von Fußball.de mir rausgeschrieben habe. Da gab es leider kein Bildmaterial zu, aber Weiß, Emmerling und Schulte hatten noch gute Chancen. Ein Abseitstor war auch dabei, was nicht in den Highlights war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wieder, wie gesagt, Rückenüberlegenheit, aber 0-0 zur Halbzeit. Pokalspiele weiß man ja, je länger es 0-0 steht, ist es eigentlich gut für den Underdog. Dann gab es noch wieder ein Schuss an die Latte, diesmal von Isabella Jaron in der 48. Minute und dann in der 50. Minute das erlösende 1-0. Auch so eine Parallele zu unserem Spiel gegen Mannheim so ein bisschen, also stark gehalten der Torfrau oder der Torfrau, genau, und dann diesen kapitalen Fehlpass sozusagen auf Emmerling, die den Abschluss anfängt, dann auf völlig frei auf Weiß passt, die dann das 1-0 macht dann in dem Fall, ja. Das war, habe ich gedacht, okay, jetzt ist ja meistens so, wenn das 1-0 fällt, dann brechen die Dämme dann bei dem Underdog, aber so war es dann in dem Fall nicht, weil Magdeburg hatte in der Szene noch eine richtig gute Chance, knapp am Tor vorbei, also ein Tempo-Gegenstoß, wieder so ein bisschen wie beim Fairspiel, wo wir die Ecke hatten und dann der Gegner kontert, obwohl wir 1-0 geführt haben. Ja, die war dann frei durch und hat den Ball aber am Tor vorbeigeschoben. Wenn es dann nochmal 1-1 gegangen wäre, wäre es vielleicht auch nochmal ein interessantes Spiel geworden. Aber Gott sei Dank nicht. Ja, dann die Chance von Sarah Schulte nach Chipball von Becker. Wieder eine starke Parade von der Torfrau. Und ja, dann in der 90. und 93. Minute die beiden erlösenden Tore. Becker dann in der 90. Starker Ball aus 18 Meter. Also wirklich ein richtig schönes Tor. Und Lisa Josten mit ihrem ersten Tor für den SV Meppen, so wie ich gelesen habe, in der 93. Minute. Ball von Schulle aus der Abwehr, in den Rücken der Abwehr, und sie hat dann ja eingenetzt.
Ja, ich habe das ja noch ein bisschen verfolgt bei uns in der kleinen WhatsApp-Gruppe, wo du dann halt auch geschrieben hast, irgendwann, ach übrigens, es wird wohl 2-0 ausgehen, Smiley, und dann gefühlt sofort die Nachricht, der kam, übrigens, es wird wohl 3-0 ausgehen, Smiley.
Ja, genau.
Gesagt, gut, ja, das ist doch ein ordentliches Ergebnis und damit ist man im DFB-Pokal eine Runde weiter.
Genau, jetzt kommen erstmal die harten Brocken, weil im DFB-Pokal der Frauen ist es nämlich so, dass die, ich glaube, die Top 10 der ersten Liga, also der 12 Vereine in der ersten Liga, dass die so ein Freilos haben sozusagen. Also Magdeburg auch ein Regionalliga Nordost, haben auch schon zweite Liga gespielt, sind jetzt aber, glaube ich, vor der Corona-Zeit oder in der Corona, vor der Corona-Zeit war es, glaube ich, abgestiegen. Und ja, muss mal gucken. Also ich glaube, mit der Leistung, die haben sich auch gefeiert hinterher und das auch völlig zu Recht, weil als Regionalligist ist das doch ein sehr gutes Ergebnis und könnte mir auch vorstellen, dass die wohl auch oben mitspielen in ihrer Regionalliga. Ja. Aber natürlich auch nur ohne irgendeine Angabe zu haben, ob das eine starke Liga ist oder nicht. Also ich weiß niemanden, der in der Regionalliga ausspielt, aber ich vermute einfach mal, wenn man sich gegen den Aufstiegskandidat aus der zweiten Liga doch zumindest eine Halbzeit lang sehr, sehr gut hält, dann kann man da auch wohl oben mitspielen. Aber genau, jetzt ich glaube auch am 29. ist Auslosung. Da wird die ja, Runde ausgelost.
Ich habe den 30. irgendwie im Kopf, aber kann sein, dass er 29
kann auch sein. Ja, irgendwie dann, genau. Auf jeden Fall jetzt am Wochenende oder halt danach. Aber ich meine, Auslosungen sind ja meistens immer am Wochenende.
Eigentlich Sonntags immer, ne?
Ja, genau, deswegen hätte ich das gedacht. Aber ja, da 18 Uhr wird dann die Runde ausgelost. Mal gucken, wir können auch einen Bundesligisten kriegen, logischerweise. Dann wird das auch wieder, ich weiß gar nicht, ob wir dann Heimrecht haben, aber egal. Das Spiel war ja in Magdeburg, logischerweise. Schade eigentlich, ich wäre da wohl gerne hingefahren, aber Magdeburg ist halt doch ein bisschen weit weg. Bin ja halt nur so der nahe Auswärtsfahrer. Tut mir leid, aber naja. Genau, dann müssen wir mal gucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das DFB-Pokalspiel, wie gesagt, jetzt. Die Spiele kann man übrigens sehen auf soccerwatch.tv.
Die Ligaspiele.
Die Ligaspiele, ganz genau. Das Spiel gab es jetzt Highlights bei Sport im Osten und bestimmt auch auf DFB-TV oder tv.dfb.de, irgendwie so. Aber alle Ligaspiele sollen übertragen werden. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich hatte nämlich auch geguckt, ob das erste Spiel, unser erstes Spiel, übertragen wird. Also nicht, dass ich das jetzt im Fernsehen gucken wollte, aber ich wollte dann nachgucken, ob sie alle übertragen werden, weil meiner Meinung nach, oder ich hatte die Info, alle Spiele werden übertragen. Das steht auf DFB auch so. Und jetzt ist das Spiel auch drin, komplett, das erste Spiel. Aber alle Spiele sollen übertragen werden. Das heißt, wie gesagt, entweder geht man auf tv.dfb.de, sucht dann nach zweiter Frauen-Bundesliga oder halt Soccer Watch, die heißt jetzt irgendwie anders, Stage oder so heißt die Seite, glaube ich, aber ich weiß es nicht, .tv oder .de oder .com, irgendwie sowas, aber trotzdem im Stream, alle Spiele zu sehen, ohne Kommentar, was wahrscheinlich ganz angenehm ist, auch mit einer, ja, diese KI-Kamera, die dann, also eine Kamera, die immer dem Ball folgt sozusagen, kennt man ja dann.
Besser als nichts.
Ne? Absolut, ich bin sehr froh, dass man das sehen kann, freue mich auch dann jetzt gegen Ingolstadt mit das Spiel anzugucken, freue mich dann hoffentlich auf ein gutes Spiel. Ja, am Wochenende, wie gesagt, spielen die Frauen am Sonntag. Wir spielen am Montag, wir Männer. Ist ja blöd, wenn man von den Frauen und wir spricht. Das war gar nicht beabsichtigt, tut mir leid.
Wir spielen aber wieder nur am Bierbecher rum.
Genau, wir spielen am Bierbecher rum, aber die Frauen spielen am Freitag, am Sonntag um 11 Uhr. Das sind auch immer so komische Anschlusszeiten, an die man sich erstmal gewöhnen muss in der zweiten Liga. Und die Männer spielen am Montag zu Hause um 19 Uhr natürlich. Wieder Flutlichtspiel. Und ja, wieder Flutlichtspiel. Wir haben das nächste Heimspiel ist auch ein Flutlichtspiel. Das ist zu Hause gegen Freiburg 2. Aber dazwischen ist auch noch 1860 München. Aber ja, genau. Also die Frauen gucken am Sonntag und die Männer gucken am Montag. Und dann haben wir hoffentlich zwei Siege zu besprechen.
Und dann halt 19:12 hören in der kommenden Woche.
Richtig. So. Das bleibt bei dieser etwas längeren Folge zu sein, sozusagen. Schön, dass ihr zugehört habt. Und ja, wie gesagt, wir hören uns nach Amelse.
Bis dann.
Ciao.